jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Na, lieber Robert, heute ist ein gefährliches Glitzern in den Augen. Hm? Fast kriminell gut gelaunt.
Ja.
Bei uns geht's heute um Verbrechen. Und zwar um Verbrechen aus der Wirtschaft.
Sie hören den Kurier.
The first rule of an investment is don't lose. And the second rule of an investment is don't forget the first rule.
Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit.
Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Sommerfolge von Ziemlich gut veranlagt. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und bei mir im Studio Robert Kleedorfer.
Hallöchen.
Und heute wird es mysteriös, geheimnisvoll. Wir schauen uns ganz, ganz, ganz viele verschiedene Betrugsfälle an. Wir schauen uns an, wie Leuten Geld aus der Tasche gezogen wurde und vor allem, wie es den Betrüger nachher auch gegangen ist.
Ganz interessante Charaktere da dabei.
Genau, ich möchte gleich mit dem ersten anfangen. In den USA gibt es ja für Pyramidenspiele einen Begriff, nämlich das Ponzi-Scheme. Was ist ein Pyramidenspiel? Das ist im Prinzip etwas, wo dauernd extrem hohe Gewinne ganz toll ausgezahlt werden, weil es so ein super Investment dahinter ist, dass das andere Leute nicht können, so wie Banken oder wir zwei oder viele andere, ja. Sondern da gibt's ganz, ganz viel Gewinn und das Arge daran ist halt, dass meistens der Gewinn dann von Leuten kommt, die neu einzahlen und die Alteigentümer quasi bekommen dann was ausgezahlt. Das heißt, man kann natürlich auch mit einem Pyramidenspiel Geld verdienen, wenn man nicht
Der Letzte ist. Den Letzten beißen die Hunde.
Ja, da passt wirklich. Aber kommen wir zum Thema Ponzi. Warum heißt das Ganze Ponzi? Und das ist, weil der gute Herr Ponzi, der Herr Charles Ponzi, hatte diese super Idee, das zu machen. Und was brauchst du für so eine Idee? Du fangst einmal damit an, dass du sagst, ich habe eigentlich ein geiles Geschäftsmodell, das wirklich funktionieren könnte. Und das hatte er tatsächlich, nämlich nach dem Ersten Weltkrieg.
Oh, der hat aber früh begonnen.
Ja, der hat früh begonnen, so möchte ich das dazu sagen.
Das war quasi der Pionier auf diesem
Gebiet. Ja, deswegen hat das ja, deswegen heißt sie auch Ponzi-Scheme und nicht Madoff-Scheme oder wie auch immer. Er war halt einfach die Gnade der frühen Geburt hatte. Ja. Ja. Und der hat es eben erfunden und zwar hat er gesagt, ich habe eine super Idee, es gibt so internationale Rückkuverts, IRCs. Mhm. Weißt du, was ein internationales Rückkuvert ist?
Ich glaube, das war früher so, wo man was bestellt hat und da hat, das war quasi wie der Rücksendefrankierung so auf die Art, oder?
Genau, Porto zahlt Empfänger praktisch. Ja. Das heißt, wenn du einen Brief von den USA nach Europa schicken wolltest und ein Europäer hatte das finanziert, dann hast du in Europa deine, schon einen Briefkuvert kaufen können, wo das draufsteht, so ein IRC, ja, einen Rückkupon und mit dem konntest du es dann schicken. Und der Ponzi hat sich was gedacht, was total super war, nämlich nach dem Ersten Weltkrieg sind ja die Währungen extrem durcheinander geraten, der US-Dollar eher gestiegen und die Währungen bei uns in Europa ja Hyperinflation und so weiter. Sie hat gesagt, na, da kaufe ich doch einfach ganz viele von diesen Rückkuverten und verwende sie dann für den Post-Traffic oder tausche sie um gegen Briefmarken und mache einen super Gewinn.
Klingt ja einleuchtend.
Ja, leider hat er das nie gemacht, ja, okay. Sondern er hat es halt nur behauptet. Und man konnte es auch gar nicht machen, weil die US-Post gesagt hat, wir tauschen das nicht gegen Briefmarken übrigens ein. Du kannst gerne einen Brief schicken, das kann ich schon machen. Aber gegen Postmarken, die mir den Cash tauschen kann, das machen wir einfach nicht. So. Aber das hat den Ponzi nicht gehindert zu sagen, er macht das einfach und Leute sind zu ihm gekommen und er hat wirklich gute Renditen angeboten. Und ich frage mich, warum wir das eigentlich nicht auch schaffen bei unseren Investments. Robert,
wie hoch waren die?
50% in 45 Tagen.
Wow.
In 45 Tagen, ja.
Nein, das ist ja super. Das ist ja besser
und,
als und jede 100, Aktie, oder?
Und 100% in 90 Tagen. Wobei jetzt, wenn man sich zinsmäßig ausrechnet, sollte man lieber zweimal 45 Tage machen ja, als einmal 90. Aber
stimmt,
ich
aber,
glaube,
ja, aber das ist dann schon wurscht, oder?
Ich glaube, seine Kunden waren auch nicht ganz so mit der Mathematik und der Zinsrechnung auf gutem Fuß, weil wen hat er abgezockt? Natürlich vor allem ärmere Leute, natürlich, die gesagt haben, super geil, wir können alle reich werden, wie cool ist das denn? Also hat er gesagt, mit den Antwortscheinern, das ist super und das ging ja auch einige Zeit lang gut. Ja, und die Leute haben mir Geld ausgezahlt bekommen, natürlich mit jedem zufriedenen Kunden, der sein Geld bekommt und sagt, ja, ich habe es auch nicht geglaubt, aber es hat dann wirklich funktioniert, hätte ich mir gar nicht gedacht. Ja. Mit jedem dieser Kunden hast du natürlich dann den besten Werbebotschafter, den du dir vorstellen kannst. Leider, wie immer, haben diese Systeme einen Nachteil, sie wachsen exponentiell.
Ja, Und irgendwann,
das ist blöd, gell?
Wissen wir, von Corona bricht das exponentielle Wachstum einfach zusammen.
In dem Fall nicht wegen einer Impfung, sondern in dem Fall einfach deswegen, weil die Leute irgendwann mal, er hat nicht mehr genügend neue Idioten gefunden. So müsste man es eigentlich ganz brutal sagen. Ja. Hm. Und was dann passiert ist, ist das Ganze ist zusammengebrochen, die Marie war weg und Ponzi wurde verurteilt und ist dann relativ lange im Häfen gesessen. Ist dann wieder rausgelassen worden und hat sich dann gedacht, na, weil es so gut geklappt hat, ich mach's gleich noch einmal. Hat dieses Mal mit Landscheinen in Florida probiert, die er immer wieder neu verkauft hat, obwohl das Land schon weg war, weil das Land konnte ihm auch nicht beliebig vermehren, aber das war ihm relativ wurscht. Und ist dann 1934 nach Italien, ins faschistische Italien abgeschoben worden, hat sich dann damals überlegt, na, das taugt mir doch nicht, ging wieder in die USA zurück, wurde wieder erneut wegen Betrugs verurteilt und wieder zu einer Haftstrafe verurteilt. Also mit einem Wort, er hat eigentlich nichts ausgelassen. Jetzt sollte man meinen, dass jemand, der Menschen wirklich um damals hunderttausende Dollar betrogen hat, und das war damals extrem viel Geld,
muss man dazu
sagen, also inflationsmäßig, was anderes als heute, ja. Man sollte ja meinen, dass so jemand dann am Ende des Tages einfach ein schönes Leben hatte, aber das stimmt überhaupt nicht, denn der gute Charles Ponzi ist dann am 18. Jänner 1949 in einem Armenhaus in Rio de Janeiro in Brasilien gestorben. Aber der einzige Trost, der ihm bleibt, ist in den USA noch immer Ponzi-Scheme. Er ist, glaube ich, der berühmteste Betrüger in der Geschichte.
Ja, der Begründer quasi von diesen Sachen.
Zumindest der erste, wo man es dann so, ich bin sicher, sowas hat es früher auch gegeben.
Ja, aber
ich glaube schon im alten Rom.
Ja, wahrscheinlich. Aber
es ist irgendwie so naheliegend zu sagen, ich mache ein tolles Geschäft, kommt, gebt mir euer Geld. Ja, es ist super naheliegend und insoweit. Aber er hat es geschafft, okay, da hast du recht, sein Name pickt auf dem allen drauf. Bleiben wir bei Italien.
Bleiben wir bei Italien, Rüdiger, genau. Was verbindest du so mit Niki Lauda eigentlich?
Mit Niki Lauda verbinde ich ja ziemlich viel. Also toller Formel-1-Fahrer, dreimal Weltmeister, einmal mit einem halben Punkt vor allem Prost ins Ziel gekommen. Ja, Wahnsinn.
Einmal aufgegeben quasi am
Weg. Einmal aufgegeben, in Japan, im Regen, ja. Man kennt das, knapp nach seinem Unfall am Nürburgring.
Verständlich.
Also das hieß, ich habe mich mit Niki Lauda schon beschäftigt. Ich will nicht sagen, dass Niki Lauda in einen Betrug verwickelt war.
Naja, er war, sagen wir, so fast selbst ein Opfer.
Ein Opfer war,
okay. Ja, dann kann man fast sagen. Sein Markenzeichen oder eines seiner Markenzeichen,
abgesehen
von seiner Stimme. Richtig, das rote Kapperl. Und was stand da drauf?
Parmalat.
Ja, Parmalat. Jahrzehntelang stand da Parmalat.
Und ich wusste nie, was das ist, was Parmalat ist,
bis ich drauf kam. Als Kind, ja.
Eigentlich Parma und Latte, ne? Das könnte eigentlich eine Molkerei aus Parma sein. Und siehe da,
es stimmt. Das war auch so, ja. Also ich kann mich erinnern als Kind, ich habe mich immer gefragt, was das ist, weil das
Produkt. Aber irgendwie war es cool, ne? Weil es so lauter zum Kopf
hat. Parmalat, aber das Produkt an sich kannte man ja nicht.
Hätte noch Cheek sein können. Also man weiß es nicht. Die Formel 1 damals
war es nur Cheek. Ja, alles mögliche. McLaren und die
Marlboro,
ja, genau. Ja, das war ein italienischer Milchproduzent, genau. Gegründet wurde er von Callisto Tanzi schon 1962 in Parma, wie du richtig gesagt hast,
lieber Rüdiger. Latt, ne?
Das genau, Latte Milch. Genau.
Das ist doch was Seriöses. Also ich meine, Molkerei.
Kann man jetzt überhaupt nichts dagegen sagen, ja? Weil
haben sie da Wasser reingegossen oder haben sie Milch gemischt oder was haben sie getan?
So schlimm war das Ganze nicht. Ich möchte zuerst einmal erzählen, wieso die dann so groß wurden, die ganze Firma. Weil dieser Tanzi hat Mitte der 60er Jahre, ist einmal nach Schweden gefahren und da hat er das innovative System Tetra Pak entdeckt. Das hatten die dort bereits.
Ja, okay.
Ja, und dann hat er gesagt, das mache ich auch und hat das in seiner Firma gemacht und hat die Milch aus Flaschen abgeschafft. Und das wurde zu einem großen Erfolg, weil das natürlich viel leichter ist. Man wissen es ja heutzutage.
Schöner zum Transportieren,
genau,
musst dich darum kümmern, du hast den Mist einfach weg in den 60er Jahren,
alles völlig wurscht. Ja. In Italien bis heute noch so, illegale Mülldeponien.
Ist es leider so, ja.
Ja, und dann hat er dann noch dieses Ultra-Erhitzungsverfahren auch noch erfunden.
UHT, ja.
Yes, und hat die Milch dann haltbar gemacht. Und das war in Italien ein großer Erfolg und hat damit auch in anderen Ländern realisiert und ist dann auch in weitere Geschäftsfelder vorgedrungen, Milchdesserts, Fruchtsäfte, Obstkonserven und so weiter. Und in den 90er Jahren ist er dann extrem expandiert, nämlich auch bis in die USA, Lateinamerika und in Afrika. Und das Unternehmen hatte dann auf seinem Höhepunkt 36.000 Mitarbeiter in 30 Ländern. Ja, aber so eine Expansion kostet halt.
Wissen wir. Ja, natürlich. Ja. Deswegen gibt es ja Banken, wo man sich einen Kredit nimmt. Ne?
Ja, genau. Hat er auch gemacht. Hat dann einen Schuldenberg von 6 Milliarden Euro umgerechnet, dann schon angehäuft. Bei einem jährlichen Umsatz von nur gut 7 Milliarden Euro.
Ja, das ist schon ziemlich
arg. Das ist ein bisschen arg, ja.
So geil ist die Marge jetzt im Milchbusiness.
Nein, auch nicht, ne? Wir wissen es ja bis heute, ist da relativ wenig drinnen. Und jetzt hat er müssen irgendwie versuchen, Umsatz zu generieren. Allerdings nur auf dem Papier. Und dazu hat er dann...
Da geht es ja auch leichter,
das muss man immer sagen. Richtig, ja. Und das hat er dann relativ einfach gemacht. Er hat gescannt und kopiert und diverse Bankauszüge gefälscht und das im großen Stil. Also da waren nicht nur 2, 3, sondern wirklich unglaublich viel offenbar da inszeniert. Und dann, eines Tages flog aber das Ganze auf. Und dann...
Nämlich wie? Also was ist geschehen? Hat jemand geschaut, ob die Buchung wirklich existiert oder so?
Ja, also es wurde dann doch ein bisschen genauer hingesehen und dann gab es eine Bilanzprüfung und das Ganze war dann mehr oder weniger vorbei. Und Tanzi wurde festgenommen. Er war nicht der Einzige, der da kopiert hat, logischerweise, weil dann müsste den ganzen Tag am Kopierer gestanden sein. Hat er nicht, also waren mehrere involviert. Das Unternehmen saß in Wahrheit auf 14 Milliarden Euro Schulden und in Folge mussten 10.000 Investoren und Kleinanleger ja, nicht Konkurs anmelden, aber ihre Investments abschreiben. Ja, auch was Anleihen betroffen hat. Tanzi, das war dann witzig, blieb trotz der Verurteilung wegen Betrugs vorläufig noch auf freiem Fuß. In Italien nimmt man das halt vielleicht manchmal nicht so genau.
Ja, da sind sie, also die Finanzpolizei in Italien, wenn es sich mal
ja, hat, mittlerweile,
ist, glaube ich, nicht ganz so leimend.
Mittlerweile, aber das war
ja noch... Er war ja auch schon relativ alt zu dem Zeitpunkt.
Ja, das war er und das hat er dann offensichtlich auch ausgenützt, aber dann hat man gesagt, naja, so leicht lassen wir jetzt den doch nicht davon kommen und hat seine Telefonate abgehört. Und das führte dazu, dass die italienische Steuerfahndung in Kellern in Parma einiges gefunden hat, nämlich Verstecke von Meisterwerken, Van Gogh, Picasso, Monet, Cézanne oder Degas. Die Behörden schätzten den Wert der beschlagnahmten Kunstwerke auf 100 Millionen Euro.
Das war nicht so jetzt prickelnd, wenn du 13 Milliarden versenkt hast.
Ja, das Problem war, ich glaube, er hat noch mehr irgendwo versteckt gehabt, aber es war halt das jetzt mal zum Finden. Er ist, glaube ich, auch ziemlich viel nach Südamerika gereist, eben weil die dort auch investiert hatten. Kann sein, dass dort auch irgendwo Koffer mit Geld lagern oder sonstige Sachen, aber da kommt man nicht so leicht ran. Die Sammlung wurde dann beschlagnahmt und später versteigert. Es folgten mehrere Prozesse. Tanzi saß auch einige Jahre dann im Gefängnis. Ja, er hatte dann das Glück, weil er schon so alt war, konnte seine Strafe zum Teil im Hausarrest absitzen und im Vorjahr ist er dann schließlich gestorben. Ein Konkursverwalter hat dann den Konzern, der überall auf der Welt vertreten war, saniert, erfolgreich. Und zwar hat sich dann auf das Kerngeschäft, nämlich mit der Milch, konzentriert. Und im Oktober 2005 kehrte das Unternehmen sogar an die Börse zurück. Und 2011 wurde Parmalat vom französischen Milchkonzern Lactalis erworben. Die Aktie blieb dann sogar bis 2019 als eigenständige Gesellschaft an der Mailänder Börse. Und es gibt noch einen weiteren Österreich-Bezug, abseits von Niki Lauda, lieber Rüdiger. Nämlich Parmalat war in Österreich mit einer Sperrminorität an der niederösterreichischen Molkerei Nöhm beteiligt. Und das waren im Jahr 2002 eben 25% plus eine Aktie. Da ist er in den Nöhm eingestiegen und 2005 hatte Raiffeisen dann die Anteile vom damals bereits insolventen Konzern wieder zurückverkauft.
Na, zum Glück hatte den Nöhm ja selber überhaupt kein Problem damit. Also es war gut, dass Parmalat hat ja jetzt nichts kaputt gemacht.
Nein, aber ich sage, es ist nur ein Österreich-Bezug.
Auf jeden Fall. Lieber Robert, wie findest du es, wenn sie vor dir, vor deinem Wohnhaus auf der Straße was aufreißen, die Presslufthammer laufen, der Staub durch die Gegend fliegt? Wie taugt dir das?
Ja, dann kann man wahrscheinlich nicht verhindern.
Kann man.
Ja, wirklich?
Hat zumindest jemand in Deutschland gesagt, nämlich unser nächster Betrüger, nämlich Big Money.
Ja, ein cooler Name.
Big Money heißt Big Money und wir nehmen jetzt seinen vollen Namen nicht, weil er ja mittlerweile aus der Haft entlassen wurde und resozialisiert wurde. Ist recht erfolgreich aus seiner Sicht, da kommen wir gleich dazu, was er macht. Mhm. Aber Big Money hat gesagt, das ist super, das ist echt lästig, sowas. Ich habe eine sogenannte Horizontalbohrmaschine.
Ah, das klingt aber fein.
Und das ist total super, da gehst du an Punkt A in die Erde rein, dann bohrt sich unter der Erde durch, fast von alleine, so brrr, oben kein Staub, weil sie bohrt ja unten.
Muss man auch nicht viel aufreißen.
Nichts aufreißen, so brrr, und kommt like magic beim Punkt B, wo du sie gerne hättest, die Leitung, wieder raus und schon hast du deine
Horizontal-Bohrung.
Die Revolution. Also
Komischerweise sehe ich sie nirgends eingesetzt.
Man sieht noch immer die Leute mit den Brezelsamen. Ich finde es auch total komisch. Also ist
irgendwas schief gegangen.
Das stimmt leider. Es hat nämlich nicht funktioniert.
Ja, shit.
Es hat nicht funktioniert. Also die Idee war wirklich, diese Horizontalbohrmaschinen war super verlockend natürlich, ja, und hat nicht funktioniert. Gut, das kann ja passieren. Also dass du was baust und das geht nicht. Gut, das ist uns allen schon mal passiert, das gibt's ja. Aber er hat es ein bisschen anders gemacht, nämlich, sagen wir mal, leicht betrügerisch. Und das darf man sagen, weil er rechtskräftig verurteilt wurde. Er hat gesagt, ich habe so eine große Nachfrage nach diesen Horizontalbohrmaschinen, dass ich dauernd neu bauen muss. Dazu brauche ich Kapital. Also von den Banken bekommen natürlich. Hat diese Horizontalbohrmaschinen dann offiziell an Firmen weiterverkauft. Und diese Firmen haben sie dann, und hat sie dann von diesen Firmen wieder zurückgeleased. Was ja okay ist. Kann man ja durchaus so machen. Warum nicht? Das Schlimme dabei ist halt, es sollte diese Maschinen halt eigentlich auch noch geben, wenn man das macht.
Natürlich.
Und genau hier war das Problem. Also er hat behauptet, dass er eine extrem hohe Anzahl an Maschinen hat. Ich denke, das waren hunderte Maschinen, die existiert haben sollen. Und er hatte allerdings nur, glaube ich, ein gutes Dutzend von denen.
Mhm.
Und jede Maschine hatte also einen unglaublichen Wert und war unglaublich ausgelastet und hat ja auch jede Maschine einen guten Cashflow gebracht. Durch das Sale-and-Leaseback-Verfahren war das ja schön. Also eigentlich war alles Paletti und das Unternehmen hatte ein extremes Wachstum, weil jedes Mal mehr Bohrmaschinen. Und wenn dann die Prüfer zu ihm gekommen sind in die Lagerhalle, übrigens, wo das Ganze hat in Deutschland gespielt, in der Nähe von Karlsruhe, wenn die Prüfer zu ihm gekommen sind und gesagt haben, ja, jetzt machen wir so eine kleine Inventur, wo sind denn die Maschinen? Und er hat gesagt, ja, die sind ja zum Glück alle draußen bei den Kunden, da verdienen sie ja Geld. Jetzt, wenn die in der Halle stehen würden, das wäre idiotisch. Und dann hat er gesagt, okay, welche sind heute da? Er hat gesagt, ja, die Maschine 3, 7 und 17. Das ist super. Und das nächste Mal sind sie gekommen, da waren da die Maschinen 17, 23, 35. Er hat gesagt, okay, zwei zusätzliche, wie cool ist das denn? Was er mich gemacht hat, sind einfach die Typenschilder ausgewechselt. Und das heißt, sie haben immer die gleichen Maschinen kontrolliert und auf einmal waren so andere Nummern drauf und wieder andere Nummern, weil naja, die eine ist gerade in Abu Dhabi unterwegs und die zweite ist gerade in Südamerika, ist völliger Wahnsinn.
Ja. Aber die haben dann schon so Art Maschinen einfach oder eher konstruiert.
Ja, sie haben diese Maschinen konstruiert und es ist ja bis heute umstritten, ob es von Anfang an ein Betrug war oder ob es das typische Fake it till you make it go, gone wrong ist, was ja viele Betrüger nachher sagen, eigentlich wollte ich sie ja eh und dann haben wir halt, ne, der Kapital braucht und da haben wir ein bisschen trickst und haben wir geglaubt, das ist kein Problem. Sagen sie nicht nachher alle, ob es in dem Fall wirklich so war, weiß ich nicht. Aber am Ende des Tages gab es eine Handvoll von Maschinen, die leidlich horizontal gebohrt haben. Das haben die schon gemacht.
Aber, halt aber naja, nicht so gut, dass man sie.
Das Problem dabei ist ja folgendes, ja. Wenn du einen wunderschönen konstanten Untergrund hast, ja, dann kannst du diese Horizontalbohrmaschine schon einsetzen. Das ist ja okay. Aber dann gibt's Leitungen, dann kommt der Kanö um die Ecken, da gibt's eine Verwerfung, da ist irgendwo eine Granit-Sache drin. Ja.
Na klar.
Also das ist ja das Problem. Ja. Solange der Boden wirklich perfekt ist, haut es ja auch hin. Es gibt ja tatsächlich auch Firmen, die sowas herstellen und das auch funktioniert. Das, was er gesagt hat, war, ich habe so einen supergeilen Bohrkopf und der ist gescheit und intelligent und der erkennt dann automatisch so ein Wasserrohr und bohrt um das herum.
Mhm. Ach so, das hat er gesagt. Okay.
Genau. Also ich kann alle Hindernisse im Untergrund erkennen und bohren die herum.
Okay, naja, gut.
Und er hat das auch demonstriert, allerdings auf einem Grund, wo halt keine Hindernisse waren und siehe da, das funktioniert. War ja kein Wunder, weil wie gesagt, eine amerikanische Firma hatte das ja bereits, hat eine Lizenz von denen gekauft, hat behauptet, die hätte er weiterentwickelt.
Okay.
So, das Ganze ging wirklich, wirklich sehr, sehr lange gut. Also er hat das wirklich über 10 Jahre lang durchgezogen, die ganze Geschichte. Also es war wirklich, wirklich groß. Und dann ist man eben draufgekommen, naja, also erstens, die Maschinen gibt es nicht wirklich, sondern halt nur Dutzende statt Hunderte.
Zweitens, überhaupt Dutzende, ne?
Ja, Dutzende, glaube ich, waren es dann schon, ne? aber Hunderte gab es eben nicht. Und Flotec ist dann natürlich komplett zusammengebrochen und das war auch für die Politik sehr peinlich, weil das galt in Baden-Württemberg als das Vorzeigeunternehmen und alle waren total stolz drauf. Ehemaliger FDP-Politiker war bei ihm Pressesprecher, weißt du, so richtig so, da ist man dabei und er hat sich in Karlsruhe eine Villa auf einem Hügel gekauft und 3 Hubschrauber, eine Villa in Cannes, also er hat schon auch entsprechend gelebt. Also bei ihm weiß man, wo das Geld hingekommen ist, aber nicht nur ein paar komische alte Bilder da im Tresor. Sondern er hat es wirklich mit beiden Händen ausgegeben und ist halt alles dann komplett zusammengebrochen und er ist halt auch dann entsprechend auch verurteilt worden und mehrere Jahre auch im Gefängnis gesessen.
Wie geht's ihm heute?
Ihm geht's heute eigentlich relativ gut. Er lebt wieder mit seiner Frau zusammen und lebt in Mallorca.
Ah, schön.
Im Alter von 72 Jahren.
Na ja.
Und hat seine Strafe abgesessen, hat soweit alles erledigt und genießt seinen Lebensabend in Mallorca.
Fein.
Aber der Trick war ihm wirklich, und das hast du ja sehr oft einfach, das Anlagevermögen wurde nach oben getrieben durch Fälschungen, Umsätze wurden vorgetäuscht, Wachstum wurde vorgetäuscht. Das ist eine Sache, die wird uns heute noch ein paar Mal begegnen.
Ja, aber allerdings war das Grundprodukt ja von Haus aus ein Fake, mehr oder weniger.
Naja, es war kein Fake, es hat
halt nicht funktioniert.
Es hat nicht funktioniert, so wie es versprochen hat.
Ja, bei Parmalat hingegen hat die Milch an und für sich funktioniert und die anderen Produkte.
Ja, bei Parmalat haben sie halt die klassische Sache gemacht mit ich lüge in meiner Bilanz.
Ja.
Das hat er auch gemacht, weil er hat als seine Typenschilder umgeschraubt.
Natürlich, aber das Grundprodukt Milch hat ja schon funktioniert, im Gegensatz zu dieser Bohrmaschine.
Na, manchmal hat die auch funktioniert. Manchmal hat die funktioniert, wenn halt irgendwo ein Wasserrohr, in Deutschland gibt es ja kaum Wasserrohre im Boden, vor allem in Städten. Der Staat kann es einfach irgendwo durchbauen, ist ja völlig wurscht.
Da ist
ja nichts, kein Strom, kein Gas und gar nichts.
Gar nichts ist da.
Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1-Giganetz.
Ja, kommen wir zu einem klassischen Finanz...
Jongleur.
Betrug würde ich gar nicht sagen.
Das ist kein Betrug.
Naja,
wenn das kein Betrug ist, dann weiß ich es jetzt aber auch nicht, ja. Das ist der astreinste Betrug von allen Betrügern.
Aber Jongleur gefällt mir fast besser in diesem Zusammenhang.
Na, ein Jongleur richtet keinen Schaden an, außer er jongliert mit Motorsägen und einer fliegt auf dich, dann ist blöd, ja. Aber der folgende Kollege hat wirklich massiven Schaden angerichtet.
Bernie Madoff. Ist ja nicht so lange her. Naja. Schon ein bisschen, aber nicht so lange.
Ja, wann war das so? 2009?
Mit der Finanzkrise ist es losgegangen.
2009, genau.
Ja, Bernie Madoff, der American Dream, will nicht sagen vom Tellerwäscher zum Millionär, aber so ähnlich.
Vom Millionär zum Milliardär.
Ja, er war jetzt nicht als Millionär gestartet. Ja. Er war doch von unterer Arbeiterschicht, seine Eltern, hat sich mit Ferienjobs als Bademeister Jobs als Installateur irgendwie über Wasser gehalten, hat trotzdem studiert Politik und hat dann irgendwie aufgrund dieser ganzen Nebenjobs $5,000 Kapital zusammengesammelt und hat dann mit Anfang 20 seine eigene Investmentfirma gegründet mit dem Versprechen hoher Renditen. Und da sammelt er fortan viel Geld bei Anlegern ein, auch bei Familienmitgliedern, Freunden, Bekannten, man kennt das ja.
Moment. Versprechen hoher Renditen, da hatten wir doch gerade vorhin schon was.
Ja,
das kommt mir doch bekannt vor. Sag bloß, der hat was vom Ponzi sich abgeschaut.
Ein wenig, ja. Denn tatsächlich hat sich das Geld eigentlich nur auf dem Papier vermehrt. Das hat aber keiner mitgekriegt und das ging jahrzehntelang gut. Er wurde auch eine Größe in den Finanzkreisen, Mitglied der High Society in New York, hat auch viel gespendet, vor allem den Demokraten.
Ja.
Und das ist dann natürlich den Demokraten auch auf den Kopf gefallen. Ja, dann kam die Finanzkrise.
Und was wollen die Menschen in der Finanzkrise?
Sie wollen an ihr Geld. Ja, und das ist halt zu einem gewissen Teil möglich, aber halt auch nur zu einem gewissen Teil, weil wenn alle gleichzeitig ihr Geld wollen, Bankrun, und da rede ich jetzt nur von Banken, wo sie eigentlich das Geld ja auch legal richtig verdient
haben.
Und
natürlich.
Selbst da funktioniert es dann zu einem gewissen, dann irgendwann
natürlich,
nicht mehr.
Natürlich, weil die Liquidität nicht so hoch ist wie das Eigenkapital.
Also,
sonst würde eine Bank immer Verluste machen.
Genau.
Wie sollen sie Zinsen zahlen,
wenn
sie nichts verleihen?
Also funktioniert schon im legalen und transparenten Bereich nur zum gewissen Teil.
Ja, aber bitte, der Madoff war aber keine Bank. Ja, der Madoff hat gesagt, ich bin ein supergeiler Anleger, ich lege es supergeil an. Und wenn ich supergeil überall anlege, dann kann ich ja mit Verlust aber doch das verkaufen. Kann ich ja dann meinen Eigentümern ja sagen, du pass auf, das ist echt ein bisschen blöd, aber du hast gesehen, selber wie sich der Dow Jones entwickelt hat damals, der ist runtergegangen, dann kriegst du halt weniger. Das ist halt so.
Aber das ist halt das Blöde, wenn von dem Geld dann gar nichts
Mensch,
da ist.
Wenn du nämlich um das Geld niemals eine Aktie gekauft hast,
sondern selbst hat. Gut gelebt hast.
Erstens und zweitens den Leuten, die früher schon ausgestiegen sind, eben
auch
ihre Gewinne finanziert
hast.
Genau.
So ist es. Also da war einfach gar keine Liquidität da oder viel zu wenig. Also da konnte man mit dem Schmäh, ja, der Dow ist so runtergepurzelt.
Nein, ist er nicht weit gekommen.
Ist er halt auch nicht weit gekommen. Die Depots der Kunden hatten einen Wert von 65 Milliarden Dollar am
das
Höhepunkt.
Das ist schon, also hatten einen Wert von, also
ja,
einen,
am Papier,
sagen
am
wir
Papier.
Buchwert.
Buchwert, ja, genau. Und jetzt, Rüdiger, höre und staune, also in Wirklichkeit waren es nur 300 Millionen Dollar. Also
ja,
ein sind, wirklicher Bruchteil.
Das sind 4,8%, wenn eine kleine Kopfrechnung zeigt, das ist ja, recht beachtlich.
Das ja. ist relativ wenig. Und es ging von einem Tag auf den anderen mit dem guten Bernie wirklich bergab, weil er war als Milliardenbetrüger gebrandmarkt, auch verurteilt. Und er selbst behauptete später, dass seine Gaunereien nur möglich waren, weil Finanzinstitut wie seine Hausbank JP Morgan gezielt weggeschaut haben.
Ja, ich meine ja, er war ein Opfer, weil die anderen ihn nicht daran gehindert haben, ein Straftäter zu werden. Das ist wirklich, naja, auch so kann man sich schönreden.
Aber
ich verstehe auch, dass man sich nach einem langen Leben schönreden muss. Also ich habe ein Verständnis dafür, aber objektiv betrachtet, naja, ich weiß auch nicht.
Ja, jetzt muss man aber schon sagen, dass manchmal die Banken nicht wirklich genau darauf achten. Also jetzt sind wir wieder bei dem Herrn
Ponzi?
Nein. Beim Big Money?
Beim Big Money? Nein, bei Big Money haben sie schon darauf geachtet. Das
ja,
ist doch. Also die haben
man könnte trotzdem eine Doppelprüfung machen. Dann sage ich mir, okay, ja, zeigen Sie mir Ihre Kundenliste.
Ja.
Und dann kontaktiere ich die Kunden. Schau an, ob es die wirklich gibt.
Ja.
Und ob die wirklich so eine Maschine dort stehen haben.
Wir kommen heute noch zu einem weiteren Fall, oder vielleicht nicht heute, aber im Laufe des Sommers noch zu einem weiteren Fall, bei dem man sich das auch fragt. Und das stimmt absolut, nur der Prüfauftrag von Banken ist kein kriminalistischer.
Ja.
Das ist die alte
natürlich.
Geschichte. Es ist auch nicht die Kripo, die dich auf Gedeih und Verderb durchleuchtet. Es sei denn, du bist ein Privatmensch und zahlst 5.000 Euro auf dein Konto ein und musst dich mit der Geldwäscherichtlinie
rechtfertigen. Ja, okay.
Das ja.
Das ist super.
Aber kommen wir zurück zu Bernie Madoff.
Bernie, ja. Es gibt ja noch etwas in dieser Causa, wo er sagt, man hätte ja eigentlich viel früher draufkommen müssen. Es gab nämlich einen Whistleblower. Und zwar schon im Jahr 1999, der die Behörden, konkret die Börsenaufsicht, kontaktiert hat und gesagt hat, da wird Betrug betrieben. Und die Behörde hat was getan?
Nichts.
Korrekt.
Habe ich mir gedacht, ja.
Der gute Bernie, ich meine, würdest du so einer großen, angesehenen Berühmtheit am Finanzparkett, noch dazu mit den Demokraten gut verbandelt,
ja,
würdest du dem auf die Füße steigen?
Jeder gute Betrüger lebt davon, dass die Leute nachher sagen, von dem hätte man das nicht gedacht.
Ja.
Logisch, sonst hätte es ihm das Geld nicht gegeben. Ja. Ein guter Betrüger ist immer so. Das ist das Wesen eines guten Betrügers.
Natürlich, ja, ja. Ja, die Behörden haben dann rausgefunden, dass er eigentlich kein einziges Aktiengeschäft für seine Kunden gemacht hat.
Ja, ist ja auch riskant, Aktiengeschäfte.
Natürlich,
das muss man auch sagen. Ich sage es immer wieder, also dieses Spekulieren in Aktien.
Ja.
Es ist gut, dass er seine Kunden davor bewahrt hat. Weißt
ja, finde ich auch nicht. Also er hat dann jedenfalls Vermögen angesammelt im Wert von ja rund 825 Millionen Dollar, also Schmuck, ja, Autos, Yachten.
Auch wieder, ne? Aber 65 Milliarden hat er in Summe versenkt und 825 Millionen Dollar hat er angehäuft. Das heißt, die Frage, die ich mir immer stelle,
ist, der Rest?
Da muss er viele vorher ausgezahlt haben.
Ja, er hat.
Und da hatten viele anscheinend auch Glück und haben gesagt, hey, ich habe Madoff probiert über 10 Jahre, hat super funktioniert, danke.
Ja, und das vermittelst du dann weiter.
Ja,
ne?
Genau. Natürlich, natürlich vermittelst du es dann weiter. Ja.
Ja, er sagt noch zu seiner Rechtfertigung, also sagte, ich glaube, als ich dieses Problem, dieses Verbrechen anfing, dass es etwas sein würde, aus dem ich mich herausarbeiten könnte. Aber das wurde unmöglich.
Ich weiß nicht, wie man sich herausarbeiten möchte, wenn man niemals eine Aktie gekauft hat für Leute, denen man gesagt hat, mein Job ist für euch Aktien zu kaufen. Also, aber auch da sage ich wieder, es ist jedem Angeklagten steht frei zu sagen, was er möchte. Auch das letzte Wort zu haben, ist alles fantastisch. Glaubhaft scheint es mir jetzt nicht.
Nein. Auch in diesem Fall gibt es eine österreichische Komponente, denn hier in Österreich gab es verhältnismäßig viele Opfer vom guten Bernie. Weil nämlich seine Produkte hier vertrieben worden sind, und zwar von der Bank Medici, das ist eine Bank Austria-Tochter, und der Bank Austria selbst. Und die haben Fonds verwaltet, das Geld ging direkt an Madoff, und heimische Anleger verloren rund 350 Millionen Euro. Es gab viele Privatklagen gegen die beiden Banken, sie endeten oft mit einem Vergleich, und sie mussten dann die beiden Banken auch noch 500 Millionen Dollar in den Madoff-Massetopf einzahlen.
Also zusätzlich zu dem,
was sie in diesen Vergleichen abgeschlossen hatten.
Na, servus.
Die Medici Bank wurde dann übrigens liquidiert. die hat es, weil sie selbst 3 Milliarden bei Madoff investiert hatte. Also sie hat auch an dieses Produkt geglaubt.
Das ist wirklich, also die haben selber 3 Milliarden investiert, ja, und müssen nachher noch einen Teil dieser 500 Millionen, ja, genau, nachschießen.
Und Vergleiche auch noch, da hat es dann nicht mehr für die Zukunft der Bank gereicht.
Na, das war dann nicht mehr genug.
Ja. Ja. Dem Bernie Madoff, dem geht's nicht mehr gut, denn er ist vor 2 Jahren gestorben, mit 83 immerhin, im Gefängnis. Der kam nicht mehr raus. Während seiner Haftzeit sorgten allerdings Berichte für Aufsehen, wonach er im Gefängnis angeblich lebte wie ein Superstar. In North Carolina war er inhaftiert. Da war er angeblich eine Berühmtheit in dem Häfen. So eine Art moderner Robin Hood, wenn auch etwas weniger freigebig. Und nach Bernie Madoff wurden dann einige Serien und Filme verfilmt.
Ja, man muss aber auch sagen, da sieht man, die US-amerikanische Justiz ist da doch, wenn sie da mal so jemanden erwischen, da sind sie am Anfang lange nicht hingeschaut, bin ich bei dir,
ja,
aber dann ist es halt schon,
also
dort
ein
bisschen härter als,
ja,
bei uns.
Möchte ich dann nicht mehr sein.
Ja, das war's. Das war der erste Teil von unserer kleinen Sommer-Krimi-Lektüre für eure Ohren. Lieber Robert, nächste Woche oder in 2 Wochen, wie auch immer es sich ausgeht hier im Sommer, geht's weiter. Dann werden wir euch weiter mit Kriminalfällen aus der Wirtschaft versorgen.
Ja, hört dann wieder rein.
Bis nächste Woche, dann sind wir vielleicht reicher, weil wir nicht bei den Betrügern anlegen, versuchen es zumindest, aber ziemlich sicher
weiser.